Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Wahlen in den USA. Noch ist nicht alles ausgezählt. Im Senat ist es sehr knapp, wie es mehrheitsmäßig wirklich weitergeht. Es könnte auch erst sehr viel deutlicher entschieden werden, wenn in Georgia zum Beispiel eine Stichwahl stattfinden wird. Anfang Dezember. Aber eins ist sicher, der erwartete Megasieg der Republikaner, die Red Wave, die rote Welle, ist weitestgehend ausgeblieben. Reden wir darüber mit Jackson Janes. Er hat jahrelang geforscht an der Johns Hopkins University in Washington D.C. Und wir sind jetzt mit ihm verbunden in Washington. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Janes, bis vor der Wahl schien ja eigentlich so vieles klar. Ne? Es würde eine rote Welle geben, also einen überwältigenden Sieg der Republikaner, womöglich sogar in beiden Kammern. Und davon ist erst einmal in der Form nichts wirklich eingetreten. Es gibt zwar Erfolge der Republikaner, klar, aber die rote Welle, der überwältigende Sieg ist nicht da. Viele Trump-nahe Kandidaten haben deutlich geringere Erfolge eingefahren als erwartet. Wie erklären Sie diesen überraschenden Ausgang?
Also zunächst mal muss ich schon sagen, dass eine Erklärung ist, dass sehr viele Leute sind zur Wahl gegangen. Bei den Zwischenwahlen ist das nicht der Fall normalerweise. Aber es gab eine ganze Menge Leute, die doch, und vor allen Dingen junge Leute, haben eigentlich beschlossen, dann zu wählen. Und das finde ich auch dann eine sehr gute Signal für die amerikanische Demokratie. Gleichzeitig, es gab ja natürlich auch die verschiedenen Ideen, wohin man eigentlich dann Amerika sehen will. Und ich glaube, da war auch eine Entscheidung, man wird dann motiviert durch zum Beispiel die Auseinandersetzung über Abtreibung oder über die wirtschaftliche Lage. Aber ich glaube, auf der einen Seite bin ich etwas betrübt, weil ich sehe eigentlich dann eine sehr zunehmende, aber gleichgebliebene Pattsituation in dem Kongress. Egal, was passiert. In dem Sinne, dass die Demokraten vielleicht doch mal in dem Senat die Mehrheit knapp behalten oder die Republikaner knapp gewinnen. In dem Haus haben sie schon wahrscheinlich die Mehrheit. Aber das resultiert sich in eine Pattsituation, die nicht unbedingt sehr gesund ist für die politische Zukunft.
Aber dennoch, bemerkenswert ist bei der ganzen Angelegenheit tatsächlich der ja nicht allzu große Erfolg der Trump-nahen Kandidaten. Also da hatte man doch einiges mehr erwartet, dass es eindeutiger sein würde. Hat also Trump und seine disruptive politische Kultur, hat das offenbar weniger auf Dauer angeschlagen, als viele dachten?
Absolut. Und ich glaube, das ist ein Signal für die Republikanische Partei. Wollen Sie eigentlich in 2024 jetzt wagen, mit dieser Belastung weiterhin zu marschieren? Oder suchen Sie jemand anders? Und ich glaube, das ist dann der springende, die Auseinandersetzung, die stattfinden wird in den nächsten 24 Monaten oder weniger. Einfach zu sagen, war Trump eigentlich ein Plus oder ein Minus? Und ich glaube, momentan ist das im Minus jetzt gelangt. Mal sehen, was dann in den nächsten Monaten passiert innerhalb der Republikanischen Partei. Werden sie das ausdividieren?
Das heißt, wir dürfen durchaus da Machtkämpfe innerhalb der Republikanischen Partei erwarten und irgendwann auch einen Ausgang dieses Machtkampfes zwischen Trumpisten und, ich sag mal, traditionellen Republikanern?
Trumpism an sich als Bewegungstrendenz ist eine langfristige Angelegenheit. Ich glaube, egal ob Trump kandidiert oder nicht. Aber die Frage ist, inwieweit eigentlich dann die Republikanische Partei wieder sagen kann, wofür es steht, anstelle, dass man lediglich sagt, wir sind für Trump. Und ich glaube, es sind sehr viele Leute, die das mal überlegen mussten. Dann die Niederlage, die sie da hatten in den Staaten, wo ein Trump-Figur, da gab es einige Ausnahmen, zum Beispiel in Ohio oder möglicherweise in Georgia oder Arizona, hat er natürlich hinter diesen Leuten gestanden. Aber wenn sie nicht gewinnen, dann was fragt sich eigentlich die Republikaner? Brauchen wir ihn noch in 24, wenn er dann nicht unbedingt viel Gewinn mit sich bringt? Also das ist eine offene Frage.
Aber was passiert, wenn er hat ja schon angekündigt, dass er nächste Woche eine ganz, ganz, ganz große Ankündigung machen wird. Das hat er ja schon mal gesagt. Nun könnte, viele vermuten das, tatsächlich da die nächste Kandidatur dahinter stecken. Was glauben Sie, wird es dazu wirklich kommen?
Er wird kandidieren. Ich glaube, das ist ziemlich außer Frage. Aber wenn ich an seine Stelle wäre, dann würde ich dann einen Blick auf Florida werfen. Weil da sind andere Kandidaten, nicht nur dort, die möglicherweise auch sich stellen wollen in den kommenden Monaten und Jahren. Und das wird nicht so ganz ein leichter Gang sein für ihn.
Nämlich Ron DeSantis, der Gouverneur, der jetzt wieder gewählt worden ist, mit großem Erfolg zum Beispiel?
Exakt immer, mit einem Erdrutsch. Aber wie gesagt, das ist nicht der einzige Kandidat, der in Frage käme. Insofern, ich glaube, das wird anders aussehen wie damals in 2016.
Stünde er für diese Ron DeSantis, der sozusagen der große, für den großen republikanischen Erfolg bei den Midterms irgendwie auch symbolisiert, stünde er für eine Fortsetzung des Trumpismus?
Nicht unbedingt. Ich glaube, das ist dann ein ganz anderer Werdegang von im Vergleich mit Trump. Und das muss man eigentlich dann überhaupt überlegen, mit welcher Plattform er dann kandidieren würde. In Florida hat er das Haus hoch gewonnen. Gilt das für die gesamte amerikanische Wählerschaft? Nicht unbedingt. Aber das ist viel zu früh zu sagen, was er eigentlich jetzt momentan denkt. Jetzt genießt er seinen Sieg, glaube ich, in Miami.
Müssen die Fragen auch weitergestellt werden über eine mögliche Reform des politischen Systems? Braucht dieses Zwei-Parteien-System, was ja schon so lange in den USA etabliert ist, aber was vielleicht die Vielfalt dieser Gesellschaft gar nicht mehr widerspiegelt, zusammen vielleicht doch mit dem Mehrheitswahlrecht, eine Reform?
Es gibt ja der alte Spruch bei euch, Prinzip Hoffnung, aber ich sehe das nicht kommend. Ich sehe eigentlich, dass die Parteien sind etwas so ineinander verblocken, dass sie blockieren sich selber. Und das ist eigentlich ein Grund, warum so viele Wähler sind so sauer auf das System. Es ist nicht nur, dass man hinterher Trump alles heckelt, sondern man ist einfach dann unzufrieden mit der Unfähigkeit, einen Konsens herzustellen. Es gibt ja natürlich auch das eher in den innenpolitischen Bereich. In den außenpolitischen Bereich gibt es vielleicht mehr Konsens. Stichwort Ukraine, Stichwort China. Aber auf der anderen Seite, diese innenpolitischen Angelegenheiten sind sehr, sehr geprägt von denjenigen Systemen, die eigentlich immer wieder bestätigen, dass man wieder gewählt wird. Und das zu blockern, ist ein riesiges Problem.
Aber hat dieses Zwei-Parteien-System, wie gesagt, angesichts dieser ausdifferenzierten amerikanischen Gesellschaft und dieser Blockade, die Sie ja auch gerade beschrieben haben, auch zu Beginn unseres Gesprächs beschrieben haben, der beiden Parteien, hat das noch eine Zukunft? Sollte es anders ausgestaltet sein?
Wir haben keine Wahl. Ich glaube nicht, dass die Idee, ein Parteiensystem aufzustellen, dass drei oder vier Parteien, so wie in ein parlamentarisches System wie bei euch in Deutschland, das ist nicht drin. Wir sind ja eigentlich dann eher konfrontiert mit der Frage, wie die beiden Parteien selber reformieren können. Und da sind sie beide herausgefordert, nicht nur Republikaner.
Das sagt Jackson James, Politikwissenschaftler. Jahrelang hat er geforscht an der Johns Hopkins University in Washington, D.C., nach diesen Midterm-Wahlen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gern geschehen.